hier ist Steve's Queer World. Steve's Queer World. Aus dem Studio von Radio MKW. Der queere Talk aus dem Main-Kinzig-Kreis. Wer braucht denn da noch Queer Eye?
Hallo und einen wunderschönen Montagabend. Hier ist Steve's Queer World bei Radio MKW und ich begrüße euch zu meinem heutigen Talk hier zusammen mit dem Ralf zu dem Thema ein positives Leben. Hallo Ralf, ich heiße dich herzlich willkommen hier im Studio von MKW.
Ja, vielen Dank, dass ich hier sein darf.
Aber und sehr, sehr gerne.
Guten Abend.
Ja. Wir werden in den nächsten 2 Stunden über ein vielleicht etwas ernsteres Thema sprechen, aber nichtsdestotrotz auch ein alltägliches Leben und ein positives Leben sagt es in dem Sinne ja aus, es gibt ein positives Leben, was man auch positiv leben kann, um es einfach beim Namen zu nennen, ist, dass du HIV-positiv bist. Und wir werden einfach in den nächsten 2 Stunden sprechen, wie ist es dazu gekommen, wie bist du damit umgegangen, wie gehst du heute damit um, wie lebst du damit, und alles, was so dazugehört. Und ich glaube, gerade die Ankündigung oder die Erinnerung an die Sendung von gestern nochmal mit dem Bild, mit HIV kann ich leben, aber mit dem ewigen Verstecken nicht, sagt auch schon sehr, sehr viel aus und darüber werden wir natürlich auch sprechen. Es gibt heute den 4. Teil der Sommerhits. Diesmal habe ich mich wirklich an die Sommerhits 2020 gehalten. Ich hoffe, ich habe auch deinen Musikgeschmack ein wenig getroffen. Ich glaube, also ich bin ja nicht so der Schlager-Fan und sowas, ne? Das weißt du, gell?
Aber Sommerhits sind toll, also
Sommerhits sind toll und ich denke, die Auswahl ist auch ganz lustig und ich habe mich einfach mal auch an die italienischen und französischen Charts gewagt und von daher wünsche ich euch damit ganz, ganz viel Spaß und wir fangen an mit Fred de Palma, mit Paloma und bis dann. Und das war Harry Styles mit Water, ich hab's jetzt gerade, ich glaube, der Kai Perinha ist jetzt hier gerade schon hochgestiegen, Watermelon Sugar, so rum, aber er singt von Erdbeeren, das ist auch immer so ganz toll. Lieber Ralf, nochmal vielen, vielen Dank, dass du da bist zu dem Thema, was mal wieder etwas ernster ist, aber zu dem ich denke, viele Zuhörer heute wieder viel mitnehmen können und da einfach nochmal ein großes, großes Dankeschön, dass du dafür bereitstehst. Bevor wir aber jetzt in das Thema reingehen, der obligatorische Steckbrief, jetzt möchte ich direkt vorwegnehmen, es ist tatsächlich so, wir haben im Vorfeld natürlich tatsächlich versucht, dich ein wenig zu anonymisieren, eben aus dem Grund, dass das sogenannte positive Outing, wie man das so heutzutage nennt, tatsächlich noch nicht komplett ist und auch vielleicht noch gar nicht mal komplett werden muss, einfach weil du dich dafür noch nicht bereit fühlst, was auch mit vielen äußeren Einflüssen zu tun hat. Deshalb werden wir natürlich hier versuchen, auch im Steckbrief so durch die Fragen zu gehen, so dass man jetzt nicht sagt, ach, guck mal, ach, der war das, genau.
Nein. Das kenne ich nicht.
Aber Frauen fragt mir ja nicht nach dem Alter, dich darf ich das fragen? Wo liegen wir denn inzwischen?
Ja, bei 53 mittlerweile, oder im Hochdeutsch spreche, gell?
53. Nein, wir sind hier mein Kinzig-Kreis, hier dürfen wir auch hessisch babbeln.
Gut.
Und da du ja auch tatsächlich aus meinem Kinzig-Kreis kommst, dem Ganzen aber einen Rücken oder deinen Rücken gekehrt hast, weil du ja in die große Stadt Frankfurt wolltest. Also das Hessisch-Babbele können wir hier auch gerne.
Okay, gern, ne? Gut.
Also 53, das sieht man dir natürlich nicht an, das weißt du.
Natürlich. Was anderes wäre jetzt schlimm, wenn
genau.
Du das sagst.
Frankfurt habe ich ja jetzt schon verraten, aber du bist tatsächlich hier aus dem Main-Kinzig-Kreis.
Ja, so. Also ich bin ein Main-Kinzig-Kreis-Kind im wahrsten Sinne, auch im Main-Kinzig-Kreis geboren, in Hanau. Damals dann in Steinheim aufgewachsen und dann bin ich nach Schöneck gezogen. Bin dann zu Pflegeeltern gekommen, weil die Mutter krank war. Und von Schöneck dann später in den Josgrund gezogen Ja, und dann, als die Ausbildung anfing, bin ich in die große Stadt.
Okay.
Aber ich bin ein Mainkindisch-Kreiskind oder wie man es sagt, gell?
Ja, so ungefähr. Ne? Also kann man ja auch nie ganz ablegen, auch wenn man das als...
Ich komme gern immer wieder zurück.
Ja,
das ist meine Familie hier.
Das soll dir ja auch geraten sein. dein Beziehungsstatus interessiert uns natürlich, falls jetzt irgendwelche Männer da draußen denken, oh, diese Stimme, den muss ich haben, aber...
Ich lebe in einer offenen Beziehung.
Ah ja, okay. Ja. Also ihr da draußen, ihr wisst jetzt Bescheid. Du lebst in einer offenen Beziehung, aber auch schon sehr lange, ne?
Schon sehr lange, ja. Seit ein paar 20 Jahren schon. Die Beziehung davor hatten wir eine monogame Beziehung. Und dann irgendwie dachte ich muss mich noch ein bisschen austoben. Oder wir dachten uns, wir müssen uns austoben. Und dann haben wir das besprochen, um einfach auch ehrlich miteinander umzugehen. Dann muss keiner irgendwas verstecken, dass irgendwas irgendwo war, sondern... Mittlerweile reden wir da gar nicht mehr drüber. Am Anfang wollte ich schon immer wissen, was er macht oder so, aber das ist vorbei jetzt.
Was ich nicht weiß, macht mich nicht heiß, gell?
Ja.
So ist es doch. Hobbys, du arbeitest ja, das darf ich jetzt schon mal verraten, auch tatsächlich im medizinischen Bereich. Mhm. Da ist es ja auch tatsächlich sehr oft schwierig mit Hobbys oder mit Freizeit, ne? Weil man da ja auch oft Wechselschicht hat und so weiter. Bleibt noch Zeit für Hobbys?
Ja, natürlich.
Ja.
Ich arbeite jetzt auch keine Wechselschicht mehr, das habe ich über 20 Jahre gemacht.
Mhm.
Ich arbeite jetzt in einer ganz normalen Ambulanz mit normalen Diensten. Was ich halt brauche, ist, wenn ich heimkomme, als alter Herr natürlich, irgendwie, ich muss erstmal eine halbe Stunde mich auf die Couch legen und schlafen.
Mhm.
Und dann ansonsten halt, was man gerne macht, ist einfach essen gehen, lesen, leider viel auch so Computer, also so auf dem Handy daddeln oder wie sagt man. Dann hatten wir mal einen Hund gehabt bis vor einem Jahr und also ich kann auch mal ganz faul auf der Couch liegen und dann bin ich eingeschlafen.
Das soll man ja auch eigentlich machen können, ne?
Ja.
Wie schaut's denn aus? Du hast ja dann tatsächlich irgendwann noch in meinem Kinzig-Kreis mit Sicherheit gemerkt, ich bin doch ein bisschen anders wie die anderen. Wie früh war das denn?
Also klar habe ich es in meinem Kinzig-Kreis gemerkt. Ich war so etwa 12 Jahre alt.
Also doch auch schon sehr früh, ja.
Gewesen und habe mir dann irgendwie, was man halt immer so macht, was vielleicht Quellekatalog und Bauerkatalog und sowas, aber halt auch in der Schule dann immer schon mal so geguckt. Ich war ja in Wächtersbach, in Kelnhausen, nicht auch in der Schule, also da gab es schon einiges zu gucken. Aber da wusste ich halt noch nicht so genau, was ist los mit mir. Aber es war schön, mit Männern einfach die anzuschauen. Und
okay.
So.
Wann hast du denn dich dann sozusagen geoutet? Ich glaube, da gab es ja auch mehrere Steps, ne? Wenn ich das so richtig verstanden habe.
Also als ich hier in meinem Kindeskreis noch gewohnt habe, habe ich mich gar nicht geoutet.
Okay.
Ja, weil einfach das Thema für mich noch so... nicht so greifbar war. Ich wusste nicht, wie die Menschen darauf reagieren und ob ich auch die Kraft einfach dazu habe, sondern ich habe alles einfach auch so versteckt gemacht. Also geoutet habe ich mich eigentlich dann bei meinen Pflegeeltern, aber auch dann, als ich in Frankfurt schon war, habe einen Brief geschrieben.
Okay. Wie geht man denn dann, wenn man sich nicht outet und man weiß, da ist was, man hat ja auch Bedürfnisse, gut, man kann die Bedürfnisse natürlich auch unterdrücken, aber das glaube ich bei dir nicht. Also ich glaube, du hast da bestimmt schon ganz irgendwie versucht, da mal so deine Fühlerchen auszustrecken. Ne? Also da gibt's ja so, du hast mir ein paar Punkte genannt, wo ich ganz erschrocken war. Im idyllischen Bad Orb gab es tatsächlich sowas wie eine
Klappe. Hat man früher, weiß ich nicht, ob man das so auch gesagt hat, aber in Bad Orb im Bahnhof gab es ja, also heute würde man sagen, eine Klappe.
Mhm.
In Wächtersbach, als ich da in die Schule ging, da gab es in irgendeinem Park auch eine Klappe. Und halt im Schwimmbad hat man halt auch gegenseitig immer so ein bisschen geguckt. Aber ich habe da schon mit 14, 15 dann die Klappen aufgesucht, weil auch andere Schulfreunde, die noch so nicht genau wussten, was los war. Komm, gehen wir mal hin und da.
Okay, also ihr wart mehrere
dann
so?
Aha. Also so eine kleine Clique, die aber auch nicht sich geoutet hat oder so.
Okay, ja, also mit dem Outing, du sagtest ja schon, dass tatsächlich erst als du dann in die große Stadt nach Frankfurt gezogen bist, sag immer große Stadt, das ist doch eigentlich Dorf, darüber sprechen wir jetzt gleich und deshalb gibt es jetzt auch gleich mal die nächste Runde. Sommerhits aus den 2020ern oder wie sagt man, 2020, wie auch immer, egal, es kommen Sommerhits. Ja, wir quatschen hier im Hintergrund so viel und so interessant tauschen wir uns aus, weil wir uns so lange nicht mehr gesehen haben. Ralf, das ist, ja, Corona hat uns echt alle gebeutelt, ne?
Mm-hmm.
Jetzt haben wir ein bisschen was von dir erfahren zu deiner Person und dass du ja ein ganz schöner Schlingel warst in deiner Jugend. Wir haben es gerade noch mal wirklich sagen müssen. Ne?
Also, ich habe es noch mal reflektiert, wie jung ich da war. Also das,
heutzutage spielen sie noch mit der Barbie in dem Alter.
du ich bist hatte mit Big Jim im Übrigen.
Was hast du?
Big Jim, nicht die Barbie, hatte ich.
Big Jim, das war, hat das nicht so ein
Power? Wenn du ihn auf den Rücken drückst und dann haut er immer den Arm so runter, weißt du. Ah. Weil Barbie war nichts für mich.
Ah, okay. Der hat
muss schon ein Kerl sein.
Na, der Kerl hat dann auf und dann hat der, wo hat er dann draufgehauen immer? Ah, das wollen wir jetzt nicht näher erörtern. Alles klar, ich verstehe. Du bist mit 18 in die große Stadt gezogen, nach Frankfurt. Bist du da dann erstmal richtig mit der schwulen Szene in Kontakt gekommen, wenn du sagst, ja, vorher war das da mal auf einer Klappe oder hier mit der Clique so ein bisschen Pimmelspielchen und sowas?
Nee, das war schon so, dass ich kannte ja die Szene gar nicht. Damals gab es ja irgendwie auch kein, diese Internet und Handy und so Kram gab es ja nicht.
Ja.
Über Inserat hat man irgendwie sich Partner vielleicht auch gesucht. Aber ich bin dann in die Stadt und habe mir dann auch, da gab es noch so ein Buch, irgendwie Frankfurt von hinten oder sowas hieß das früher. Und dann bin ich halt so durch die Stadt und habe dann so nach Kneipen geguckt. Und da war es ja schon in vielen Kneipen so, dass halt die Tür zu war.
Okay.
Also du musstest klingeln, dann ging da so eine Klappe auf, dann kamen dann ein paar Augen raus und dann hat der entschieden, ob du rein kannst oder nicht.
Okay.
Und ich kann mich an eine Kneipe erinnern, wo ich, glaube ich, 2 Stunden immer an der Tür rechts und links vorbeigelaufen bin, weil ich mich nicht getraut habe zu klingeln, okay. Weil für mich war das ja jetzt alles neu und wer da in den Räumen wohl ist und warum ist die Tür zu, das habe ich alles nicht verstanden damals.
Ja gut, wenn man hier so, sag ich mal, so als Landei, ne, also vor allen Dingen ist das ja auch nochmal eine ganz schöne Hemmschwelle, ja, also ich sag mal, es ist ja eh schon schwierig, wenn man da komplett neu ist und dann hat man noch die Hemmschwelle, dass man klingeln muss und dann macht eine die Luke auf, ja. Okay, ich verstehe.
Da war halt eine gewisse Angst, glaube ich, dann auch da, also dass einfach von draußen irgendwie Leute reinkommen, die da nicht rein sollen, ja, war halt anders da und dann, was weiß ich, eine Kneipe war ich jetzt, die gibt es heute auch noch und die ist sagen wir, so groß wie das Studio, weiß nicht, wie viele Quadratmeter sind, also nicht viel. Und da standen Telefone auf dem Tisch und da habe ich erst gesagt, warum stehen da Telefone auf dem Tisch? Ich kann doch darüber an den Tisch laufen und mit denen sprechen. Nee, das ist eine Kontaktbar. Aber der hört mich doch, wenn ich hier in den Telefonhörer spreche. Also das kommt doch irgendwie... krass. Nee, das war halt auch, weil so Ängste da waren. Wenn ich den da drüben nett fand, dann hat man halt da angerufen, die Nummer 3. Hallo, ich finde dich irgendwie ganz süß. Das war halt anders. Gab halt kein Internet oder Handy, weißt du?
Ja. Damals war es noch der persönliche Kontakt. Du hast auch dann deinen ersten Freund dann dort so kennengelernt. Das ist aber nicht der heute noch da ist.
Nee.
Wie hatten wir das, oder wie hast du den dann da kennengelernt? Hast du dann auch eine Telefonnummer gewählt? War das in der Kontaktbar womöglich noch? Oder?
Nee. Es gab ja am Hauptbahnhof Südseite, gab es ja, sag ich mal, die Seite, wo halt die Stricher waren und wo halt dann auch Kontakte stattfinden konnten. Und da habe ich dann ihn kennengelernt, in die Augen geschaut und geguckt.
Ja.
Der war da auch Stricher, ich musste aber auch nichts bezahlen, war ja auch noch jung und sah ganz gut aus. Und wir sind dann immer in ein Hotel gegenüber gegangen, wo er untergebracht war.
Ja, ja.
Und er hat dann den Portier abgelenkt. Ich bin auf dem Boden reingerobbt in den Aufzug, dass keiner was merkt, weil es war Einzelzimmer. Und dann haben wir da oben uns immer
vergnügt und dann wieder gegangen.
Ja, und dann hat er wieder abgelenkt und dann bin ich gegangen, bis ich irgendwann gesagt habe, du darfst doch mal in mein Zimmer, ich hatte ja nur ein Zimmer, auch kommen. Und dann brauchten wir kein Hotel mehr.
Okay, das ist, ach, du bist ja, also hier tun sich ja Abgründe auf
Musik. Ich wollte alles erleben, ich kannte es ja nicht.
Ja, aber im Endeffekt, du kannst dann jetzt, sag ich mal, tatsächlich so mit einem Schmunzeln zurückschauen und sagen, Mann, was war ich doch für ein Stück, ha? Ja, so ist das. Wie hast du damals die Szene wahrgenommen? Wie nimmst du sie heute wahr? Wenn du jetzt so zurückdenkst, so damals waren die Türen zu, jetzt ist es ja, na, jetzt merkt man oder jetzt merken einige erst, wo sie gelandet sind, wenn sie sich dann nach 10 Minuten umgucken und dann wirklich nur, was weiß ich, nur Männer, nur Frauen, wie auch immer. Welchen Unterschied siehst du in der Szene?
Also damals war die Szene halt sehr versteckt. Es gab mehr Läden, als wir jetzt in Frankfurt haben.
Das stimmt, schon, ja.
Aber sie war halt doch sehr versteckt und man hatte einfach so gewisse Ängste. Das habe ich so erlebt. Aber was war, aber mehr, so vom Gefühl her, mehr Solidarität.
Okay.
Dann auch, wenn du Leute kennengelernt hast, es gab halt nichts, was dich abgelenkt hat. Dann. Heute würde ich sagen, natürlich ist vieles offen. Man kommt so einfach in die Kneipen auch rein und es ist auch gemischt. Heute sehe ich eher so, das Problem, dass halt innerhalb unserer Szene, dass da, sagen wir so, Dinge passieren, die einfach nicht gut sind. Dass halt wir uns selber auch zum Beispiel diskriminieren untereinander.
Ja, richtig.
Und das wird immer mehr. Und das finde ich so, schade. Gerade ich bin ja jetzt auch älter. Ich will alter Sack oder kein Reiskorn oder ich will nicht so eine Nege haben oder sowas. Wo ich so denke, wir haben doch unsere eigene Geschichte in unserer Szene.
Ja.
Warum müssen wir uns denn selber auch noch diskriminieren? Aber das nimmt leider geradezu durch halt Handy und diesen Kram.
Ja, ja, das ist leider Gottes, und da habe ich schon mit mehreren Gästen darüber gesprochen, da ich ja da auch jemand bin, der da total nach langer Jahre Abstinenz der Szene dann das immer so jetzt tatsächlich immer noch mitkriegt oder noch schlimmer. Für mich war früher so, war Frankfurt die EDPT-Szene, ja. Und ja, das habe ich so wahrgenommen als Landei. Und aber das heutzutage ist es, wie du schon sagtest, so dieser Kampf in der Community untereinander, ob das jetzt Mann, Mann, Frau, Frau oder Trans gegen Mann und Trans, also ganz, ganz dramatisch zugenommen. Und ich glaube, da sind viele gerade dabei, dagegen zu, gegen vorzugehen, in dem Sinne, dass wir versuchen, wieder vereint zu sein. Du hast berufsbedingt auch damals schon mit HIV und AIDS zu tun gehabt, hast da auch tatsächlich HIV und AIDS-Kranke betreut oder gepflegt. Wie hast du das damals für dich wahrgenommen, so dieses, da war eine Krankheit, die oder da ist eine Krankheit, die ist gefährlich und die betrifft sehr viele Homosexuelle. Da war ja für dich klar, dich trifft's nicht, oder?
Naja, ich habe ja die Ausbildung als Krankenpfleger gemacht und dann war für mich klar, als die Ausbildung fertig war, dass ich ins Haus 68 gehe. Das ist die klassische AIDS-Station, hieß sie früher in den 80ern.
Ja, okay.
Die auch voll lag mit Männern in meinem Alter, 20, 21 und so. Und ich habe gesagt, ich habe so ein Pflichtgefühl. Ich als schwuler Mann muss dann sozusagen den anderen einfach auch helfen. Ich habe das, ich habe da immer gesagt, naja, ich weiß ja irgendwie, auf was man aufpassen muss und halt, das wird mir nie passieren. Ja, weil ich werde ja immer aufpassen und sowas. Aber das war eine sehr prägende und eine sehr wertvolle Zeit, aber auch die Stelle. Viele sind weggestorben.
Klar, ja.
Was an einem Tag hatte ich mal 7 Wahnsinn. Menschen, junge Männer waren es ja in der Regel, verloren und nicht gute Reaktionen, zum Beispiel auch von der Kirchenseite und auch die Eltern.
Ja.
Ja, wenn da ein Freund war, das gab es nicht. Ja, die Eltern kamen dann, wenn es ums Erbe und so ging.
Ja, ja, klar.
Ja, oder bei Bestattungen durfte halt auch nicht auf dem Schein draufstehen, dass die HIV haben, dann werden die nicht beerdigt. So Sachen. Also es waren viele unfaire Sachen, muss ich sagen. Da bin ich dann auch aus der Kirche ausgetreten, weil ich gesagt habe, das ist nicht meine Kirche dann mehr.
Ja.
Und aber es war eine wichtige Zeit.
Und auch eine wahrscheinlich eine sehr, sehr wichtige und prägende Erfahrung.
Ja,
auch,
ja. Zum Glück ist es nicht mehr so.
Zum Glück ist es nicht mehr so und wir sprechen dann jetzt auch gleich über dein Schicksal. Das hört sich mir so dramatisch an, aber ja, es ist ein Schicksal. Und aber davor gibt es jetzt wieder ein bisschen Sommermusik von Sia. Und ich glaube, das ist ein ganz, ganz toller Slogan, den wir uns in der Community immer wieder auf die Fahne schreiben müssen. Together, zusammen. Und das ist sehr, sehr wichtig und nicht gegeneinander. Ne? Wir hatten es ja gerade davon. Ralf, die Infektion. Ja, wir haben gerade auch davon gesprochen, du hast HIV-AIDS-kranke Menschen gepflegt und auch letztendlich tatsächlich bis in den Tod begleitet.
Die meisten.
Und da ist es, wenn man dann so denkt, oh, ja, ich bin ja über alles informiert und ich weiß auch, wie ich mich schützen muss. Und dann tut's der Schlag und es ist doch passiert. Ja. Wie ist es passiert? Ich meine, ja, du hast ja eingangs schon gesagt, ihr führt eine offene Beziehung. Ja, wie ist es dann tatsächlich dann passiert? War es tatsächlich durch einen Seitensprung dann, oder ja, Seitensprung nennt man es ja dann nicht, also sagen wir mal so, wie nennt man das dann eigentlich?
Also wir Spaß hatten ja haben. Eine Vereinbarung ja, auch, also dass immer draußen, wenn mit den anderen, muss mit Gummi sein. Also das war unsere Vereinbarung schon, auch wenn es eine offene Beziehung ist.
Ja.
Wie gesagt, er weiß selber nicht, wo es passiert ist und das glaube ich ihm auch. Ich weiß wiederum aber genau, wo und wann es passiert ist. 2004 war das, da waren wir gerade im Urlaub gewesen auf Gran Canaria und ja, und dann bin ich recht schnell krank geworden im Urlaub. Also hohes Fieber und Halsentzündung und so Sachen. Und dann in Spanien kannst du einfach in den Supermarkt gehen, suchst du dann ein paar Medikamente aus. Ich kannte mich ja schon so ein bisschen aus. Hab dann da eingekauft und es wurde aber alles nicht besser. Und dann sind wir halt wieder zurückgeflogen und dann bin ich in eine eigentlich schon in eine Schwerpunktpraxis, aber nur weil dort die Ärztin eine ehemalige Kollegin von mir war, eine Krankenschwester und dann Ärztin wurde und deswegen war ich auch in der Schwerpunktpraxis.
Okay.
Automatisch.
Also eher schon. Zufall als Absicht.
Genau. Und dann bin ich da halt hin und habe gesagt, ja, irgendwie, ich habe, glaube ich, irgendwie vielleicht einen Zoster oder irgendwas, guckt mal. Und dann kamen irgendwie schon drei Ärzte rein, haben mich angeguckt so und dann habe ich gedacht, warum gucken die so komisch? Und gesagt, können wir einen HIV-Test machen? Habe ich gesagt, klar. Also da kann nichts sein. Ja. Und das Ergebnis gab es ja dann 2 Tage später, wo ich mich wieder vorstellen sollte wegen Antibiotika. Und dann war ich ganz überrascht, dass meine Freundin, die Hausärztin, also da war, obwohl die eigentlich Urlaub hatte.
Okay.
Und ich komme immer in die Praxis ohne Termin. Also so, ich mag Termine nicht. Und dann hat die wirklich einen halben Tag gewartet, bis ich kam.
Okay.
Und da habe ich schon gesagt, ach, was machst denn du hier? Das ist ja lustig.
Ja, okay. Ja,
und dann sind wir ins Zimmer. Und dann kam das Ergebnis.
Wenn du jetzt sagst, du auf Gran Canaria ist es passiert, das hat ja auch eine gewisse Inkubationszeit, so nennt man es ja letztendlich, bis es dann nach, also war die da auch für längere Zeit jetzt irgendwie dort?
Oder das war innerhalb von 14 Tagen, also das ist ja quasi so die Spitze und danach denkt man, es ist nichts, man hat halt immer irgendwie ein bisschen Fieber vielleicht gehabt, das merkst du auch oft nicht, aber ich hatte die klassischen Symptome und eigentlich dachte ich, ich kenne mich ja aus und habe nie dran gedacht.
Wie war das denn, wenn ihr jetzt, oder wie also dann tatsächlich in das Zimmer gegangen seid, sondern kriegt man diese Diagnose ja um die Ohren gehauen. Also ich kann mir schon vorstellen, dass die Ärzte das so, sag ich mal, so sanft wie möglich rüberbringen. Was denkt man in dem Moment? So was spielt sich da in den ersten Sekunden vor deinem inneren Auge und in deinem Kopf ab? Also es ist vielleicht jetzt eine schwierige Frage, aber natürlich
es war für mich irgendwie wie ein Déjà-vu, weil ich kannte dieses Bild auch von der Station, wo ich gearbeitet habe. Da wurden ja die Partner auch immer getestet.
Ja.
Und dann haben wir halt immer auf dem Bildschirm die Ergebnisse angeschaut mit den Partnern zusammen. Und so war es da auch. Die Ärztin macht meine Akte auf und dreht den Computer um und dass ich das sehen kann und sagt, Ralf, du bist positiv. Und dann gingen für mich irgendwie erstmal alle Lichter aus und dachte irgendwie so, warum ich? Das kann überhaupt nicht sein. Ja, ich habe da immer aufgepasst. Und ab dann habe ich, glaube ich, nichts mehr mitgekriegt. Also so vom Kopf her. Ich habe dann nur noch reagiert. Geh jetzt Blut abnehmen, geh dahin, du kannst dir Hilfe irgendwie holen. Ich habe dann nur noch reagiert. Ich weiß auch nicht, wer in der Praxis war. Leute haben mich einfach und Ralf, du sahst so komisch aus, die auch in der Praxis waren, also Patienten.
Die dich kannten dann sozusagen, ja.
Aber ich habe das nicht wahrgenommen.
Okay. Das heißt, man plötzlich legt sich wahrscheinlich so eine Wattewelt um einen oder so.
Ja, wenn du halt gar nicht mitrechnest. Ja. Es gibt ja Situationen, wo du sagst, oh, könnte sein.
Könnte sein, ja. Und du bist
aber
ja davon ausgegangen.
Aber ich bin mir so sicher, das geht bei mir nicht.
Okay. Als du dann auf dem Weg nach Hause warst, sagst du, in der Praxis hast du jetzt noch nichts mitbekommen. Jetzt ist man auf dem Weg nach Hause und vermutlich, was geht da? Denkt man dann, wie sage ich es jetzt meinem Partner? Oder, oh Gott, das Arschloch? Oder wie?
Also es ging querbeet dann nach Hause. Also ich wusste oder dachte mir, es kann ja nur von ihm sein. Ja, er war aber nicht da, er war in Amerika zu der Zeit, also arbeitsmäßig. Und dann bin ich halt heim und dann habe ich gedacht, ich bringe ihn um. Dann habe ich gedacht, nee, Ralf, spring vom Dach, weil es hat ja eben alles auch gar keinen Sinn mehr. Ich hatte dann die Medikamente auch schon in so einer Tasche und habe für mich einfach gesagt, okay, jetzt ist es vorbei. Das war 2004, da war ich 37 Jahre alt.
Ja,
und als hin und her belegt, wo kann ich mir Hilfe holen, es gab aber irgendwie so nichts. AIDS-Hilfe wollte ich nicht anrufen, weil das klang schon so nach Tod. Ja, und habe dann, mein Freund, als er dann wiederkam, haben wir gar nicht darüber gesprochen. Also ich habe ihm das geschrieben, dass ich positiv bin und er sollte dann auch zum Test kommen, ist er dann auch und dann musste er wieder fliegen.
Ja.
Und dann sollte ich ihm halt das Ergebnis schicken. Damals per SMS.
Okay.
Und er war positiv, also war für mich klar, er hat mich infiziert. Aber was für mich tröstend war, dass da keine Absicht dahinter war oder auch Schuld, sondern es gehören immer 2 dazu. Also im Nachhinein sage ich das. Ja. In dem Moment dachte ich halt, nee, warum ich?
Ja, okay. Wie lange hat es bei dir gedauert, so für dich, bis du realisiert hast, es ist gar kein Todesurteil, dass ich muss ja jetzt nicht in 2 Jahren sterben oder man muss ja heutzutage gar nicht mehr. Ich meine, 2004 waren wir ja schon sehr weit, zwar noch nicht so weit wie heute, aber es war ja damals schon klar, dass man damit leben kann und ne?
Also so arg klar war das 2004 ja noch nicht. Die
noch
Therapien
nicht, okay.
kamen ja dann alle erst. Also ich meine, es gab schon gute Therapien, aber man wusste ja nicht, wie wirken die Medikamente jetzt
ja,
so,
ja.
wenn man älter wird. Also das war nicht klar. So nach, ich muss sagen, so nach vielleicht 2 Jahren habe ich es akzeptiert, dass ich positiv bin. War in der Zwischenzeit auch dann schon mal in der Reha gewesen, wo viele positive Männer waren. Also ich habe andere jetzt auch getroffen. Oder im Waldschlösschen, das ist so also eine schwule Bildungsstätte in Göttingen, die viel für Positive machen, und habe halt einfach viele Menschen kennengelernt und habe gesehen, auch denen geht es ja gut und ich glaube, dann wird es mir
so
auch gut gehen. Also das war für mich ein Trost.
Okay.
Ja. Und auch mit dem Partner halt, dass wir da irgendwie, wir haben da
gemeinsam.
Nie viel drüber geredet, aber irgendwie haben wir gemeinsam zusammengehalten.
Okay. Ja. Wir sprechen gleich über dein positives Outing, wenn wir jetzt die nächsten Sommerhits wieder hinter uns haben. Und ja, da bin ich auch sehr gespannt, was du da für Erfahrungen gemacht hast. Der hübsche Maluma, die Black Eyed Peas unterstützt, und ich habe den Ralf hier bei Steve's Queer World hier aus den Studios von Radio MKW, und wir sprechen über ein positives Leben. Ein positives Leben, erst was zwei Bedeutungen hat. Einmal, dass du, Ralf, tatsächlich HIV-positiv bist. Deshalb nennt man das auch ein positives Leben. Aber du lebst inzwischen auch positiv damit. Mhm. Und das hatten wir ja gerade schon angesprochen, dass es auch nach einer Weile dann tatsächlich für dich oder du es akzeptiert hast und seitdem auch ganz gut damit lebst. Das positive Outing, und das ist für mich, was ich heute nach draußen mit dieser Sendung und mit dir zusammen nach draußen an die Zuhörer transportieren möchte, ein sehr, sehr wichtig, denn ein positives Outing ist nichts, was jemanden abschrecken sollte, was jemanden dazu berechtigen sollte, jemanden zu stigmatisieren oder zu diskriminieren oder auszuschließen, denn dafür gibt es keinen Grund. Und wir gehen auch nachher nochmal darauf ein, warum es da inzwischen keinen Grund mehr gibt. Und es ist auch immer noch so, dass man von der Türklinke nicht infiziert wird und dass man auch nicht, wenn man aus dem gleichen Glas trinkt, in sich infiziert, und man tatsächlich auch inzwischen Sex haben kann, ohne sich zu infizieren, aber dazu dann gleich mehr. Es ist ja das positive Outing, ich sag mal so, wahrscheinlich, das vermute ich jetzt mal so, war dein Partner der Erste, gegenüber den du dich dann positiv geoutet hast, indem du ihnen dann mitgeteilt hast, du, ich bin positiv. Wie war das denn für dich? Wie bist du mit deinem Partner dann erstmal umgegangen? So. Mhm. Du hast ja schon gesagt, erster Gedanke war, ich bringe den um, ja? So Wort gedacht. Aber wie war es denn tatsächlich? Habt ihr es dann erstmal zu Hause geknallt oder
Anschuldung? Nee, gar nicht. Also ich habe ihm ja die Diagnose dann per SMS mitgeteilt. Also da hat er auch nachgefragt. Ich habe erst eine Zeit nicht geantwortet, weil ich nicht wusste, ob ich es ihm so schreiben soll.
Ja.
Aber da hat er wieder gefragt, habe ich es natürlich gemacht. Und als wir uns dann wieder gesehen haben, haben wir natürlich viel geweint. Wir haben recht wenig geredet, und
ja.
ich glaube, er hatte halt auch so Schuldgefühle irgendwie, weil er wusste, es kam von ihm, ja, die Infektion, und das hat natürlich für ihn dann auch ganz viel, sag ich mal, ausgelöst, aber wir haben also gestritten oder irgendwie sowas haben wir gar nicht oder
okay.
uns angefeindet, sondern wir haben eher viel nachgedacht und uns angeschwiegen, weil wir beide nicht wussten, wie geht's weiter, wollen wir auseinandergehen, wollen wir zusammenhalten.
Ja, ja.
Es war schwierig.
Schwierige Zeit.
Ja, ja.
Jetzt muss ich halt jetzt mal auch, jetzt kommt wieder so meine Stimme, wo ich sage, habt ihr dann auch kurzweilig, als ihr dann beschlossen habt, wir bleiben zusammen, wir stehen das zusammen durch, dann auch mal kurzweilig überlegt, das mit der offenen Beziehung sollten wir vielleicht zukünftig lassen, oder wie seid ihr?
Also das war kein Thema. Ich meine, wir waren ja dann auch schon länger zusammen.
Ja.
Und das hat ja dann sag ich mal, auch nachgelassen. So. Und dann haben wir aber lange wirklich, also du machst ja dann auch erstmal eigentlich keinen Sex draußen mehr, weil
ja.
denkst du, ich kann das nicht, ich stecke ja vielleicht jemand anderen an. Man hat auch so, ich habe auch vom Kopf her, wenn du da dran denkst, sag ich mal, was man das hier so sagen kann, kann ich eh keinen Sex machen. Also da passiert da unten nichts, weil ich viel zu viel Panik einfach auch habe. Und das hat sicher ein Jahr gedauert, bis ich mich auch wieder getraut habe, Sex zu machen.
Okay. Wann hast du und wie hast du dich deine Familie und deinen Freunden gegenüber geoutet? Ich denke, das war dann so der nächste Schritt.
War, also im Nachhinein würde ich es anders machen. Ich habe am Anfang halt gedacht, na gut, ich bin ja nicht schuld, für die Infektion, ne, war ja der andere.
Ja, ja.
Und habe dann angefangen, einfach Leuten, auch zum Beispiel Kollegen, mit denen ich halt eng arbeite, das zu erzählen, auch mit dem Gefühl, dass die mir Mitleid so geben. Ach so, ach du Arme, und jetzt hast du das, also um irgendwie so eine Kraft zu holen. Im Nachhinein war das nicht gut. Man soll sich wirklich sehr gut überlegen, wem erzähle ich es und warum erzähle ich es dem überhaupt? Was hat das für einen Sinn für mich, wenn ich dieser Person erzähle, wenn ich keinen Grund finde, keinen positiven Grund, warum der andere das wissen soll, dann sollte man es, also heutzutage sage ich, sollte man es einfach lassen. Bei meinen Pflegeeltern war es so, dass ich auch da wieder einen Brief geschrieben habe.
Okay.
Die das auch akzeptiert haben, aber wir haben nie drüber gesprochen.
Wenn du jetzt sagst, man muss es nicht jedem erzählen, ist das dann, ich sehe es ja jetzt, mache ich es genauso, ja, das ist genauso, ich muss nicht jedem sagen, dass ich schwul bin, sondern ich bin einfach der Mensch und ja, solange ich jetzt nicht unbedingt gleich zusammen in die Kiste hüpfe, warum muss ich demjenigen das sagen? Und selbst dann ist es ja auch wieder so das große Fragezeichen heutzutage. Siehst du das dann auch tatsächlich so, wo du sagst, das ist einfach, das gehört zu mir und wenn ich eine Allergie habe oder wenn ich eine Laktoseintoleranz habe, gehe ich auch nicht überall hin, ah Leute, ich muss euch was sagen, ich bin laktoseintolerant, oder so?
Nee, das nicht, aber wie gesagt, mir ging es damals so ein bisschen mittler, weil ich dachte, was soll ich, wenn jemand Krebs hat oder sonst was, der kann rausgehen, kann sagen, ich hab das und das, aber mit HIV ist es, also gibt es welche natürlich, die vorbrechen, die überhaupt keine Angst haben auf negative Reaktionen, aber die habe ich.
Ja, ja.
Und wie gesagt, ich habe für mich gelernt, einfach ich sehr genau überlegen, wem erzähle ich was und immer mit der Frage, bringt es mir persönlich was? Wenn es mir was bringt und der Mensch ist mir wichtig, dann erzähle ich es auch.
Okay.
Ansonsten sage ich, ich muss es ja nicht erzählen, man sieht es mir nicht an, ja, ich habe ja keinen Duppe auf dem Kopf oder so.
Ja, ja, ja.
Oder irgendwo woanders. Und das hat mir jetzt im Nachhinein geholfen. Und deswegen habe ich es fast keinem mehr erzählt. Also jetzt so Situationen wie jetzt mit dir oder in dem Lokal, wo ich arbeite, sind ein paar wichtige Menschen, wo ich einfach denke, das ist okay.
Ja, ja. Okay. Wenn du so zurückdenkst und als du dich den ersten Leuten gegenüber geoutet hast, was waren für dich so ganz unerträgliche Reaktionen, wo du sagst, oh nee, also das konnte, ne, vielleicht sind ja manche in Tränen ausgebrochen, was auch immer. Was war da für dich, wo du sagst, Leute, wenn ihr mal so einen Fall habt, reagiert niemals so oder wie auch immer, vielleicht mit übertriebener
Vorsicht,
ja, Vorsicht oder
Übermutterung oder so.
Genau.
Also ich hatte ja erstmal den Ansatz, irgendwie die sollen Mitleid mit mir haben.
Okay, du wolltest es so, tatsächlich, also,
so, ja. Aber als dann ein Kollege, auch eine Führungskraft, sagte, Ralf, erzähl das ja keinem. Ja, okay. Schweige darüber und erzähl es ja keinem, weil ab dann wirst du nur noch wie ein Aussätziger behandelt. Und das hat mich erstmal sehr verletzt, wo ich so dachte, oh Gott, ist es wirklich so schlimm? Ansonsten muss ich sagen, denen ich es erzählt habe, die haben natürlich erstmal so, waren natürlich traurig und sowas, aber sag ich mal, mir persönlich hat das eigentlich nichts gebracht. Außer, dass ich vielleicht losgeworden bin, aber vom Gefühl her hat es mir gar nichts gebracht.
Wir werden auch gleich nochmal so über das Thema Stigmatisierung und so weiter sprechen. Also im nächsten Blog, sage ich mal, ist es auch nochmal so, dass wir darüber sprechen. Ja, weil ich möchte einfach auch weiter anschließen, einfach nach draußen zu transportieren, dass diese ganze, wie du schon eben sagtest, es gibt Leute, die denken, du wirst aussätzlich behandelt oder manche tun es ja auch tatsächlich, dass es da überhaupt gar keinen Grund für gibt. Und
ja, aber es ist ein Stigma halt noch da und der eine kann damit gut umgehen und der andere halt eher nicht. Aber da können wir ja gleich drüber babbeln.
Genau, also dann, jetzt ganz toll, Kaigo finde ich super geil, was der im Moment macht, der zieht sich wirklich Größen aus der Rock-Pop-Geschichte und diesmal hat er es mit Tina Turner versucht und es ist einfach nur geil geworden. Wir haben schon wieder zu viel gequatscht, glaube ich, oder? Ne, mir hätte noch eins gehabt. Ne, es ist so. Egal. Wir machen jetzt mit einer Stigmatisierung weiter, Ralf.
Okay, das, danke.
Da, irgendwie, das macht auch gar nichts. Aber wir hatten ja gerade schon angefangen, über diese Stigmatisierung zu sprechen. Da geht es mir tatsächlich nochmal darum, einmal die innerhalb der Community tatsächlich auch noch und auch noch mal außerhalb der Community. Es hört sich immer so, ja, wir grenzen uns ab. Nein, aber es ist tatsächlich noch mal ein gewisser Unterschied. nach außen hin, wenn du jetzt das manchen Leuten erzählt hast, ist dir da irgendwie das auch widerfahren, dass Menschen dich anders behandelt haben oder eine gewisse Stigmatisierung erfolgt ist?
Also ich muss sagen, ja. Also ist ja schon so, wenn ich das manchmal irgendwie so erzählt habe, dann haben Leute halt gesagt, naja, bist ja selber schuld, das ist ja durch Sex entstanden. Mhm. Also bei Krebs, da kannst du nichts dafür.
Naja, klar. Ja.
Aber das ist ja durch Sex, das hat ja schon mal so einen sozusagen negativen Charakter, wobei ich das eigentlich ganz schön finde.
eigentlich schon.
Ja. Aber Stigmatisierung und Diskriminierung hängen ja so ein bisschen zusammen. Und das Stigma HIV ist halt einfach noch da. Früher hat man das ja gesehen, dass man HIV hatte. Also zu der Hochzeit, sage ich jetzt mal, gab es viele Kaposi-Sarkome und sowas. Und die ausgemerkten Leute, das ist ja heute, sage ich mal, zum Glück nicht mehr. Heute, finde ich, passiert Stigmatisierung eher so im Verdeckten. Also wenn man in der Community guckt, haben wir früher mehr zusammengehalten mit Positiven in den 80ern, ja, weil waren wir eine Familie. Heute wird das eher auch alles so verdrängt. Ich erlebe es eher so, leider immer noch so im Verdeckten, eher so im medizinischen Bereich zum Beispiel.
Okay.
Das sind jetzt, sag ich mal, die Zahnärzte leider noch die Schlimmsten, obwohl die gar keine Angst haben müssten. Ich sage immer, der Zahnarzt weiß bei mir, was ich habe. Bei den anderen 50, die noch kommen, weiß er ja gar nichts, ja. Die können ja Läusenflöhe haben.
Ja. Ja.
Und da ist es halt auch immer noch so, dass man teilweise zum Letzt erst den Termin bekommt und nicht irgendwie mittendrin, wenn man halt irgendwie Zeit hat. Oder was ich auch erlebt habe, war in einer großen Klinik, wo halt ganz groß auf meiner Akte HIV stand. Und wenn du das siehst und es liegt so auf dem Tresen, das tut weh.
Ja.
Das tut richtig weh, weil das dann so dann... Es ist ein Stigma, das dann ja, oder dann bei der Visite wird die Akte halt aufgeklappt und da steht da vorne groß HIV und ich meine, die Leute, die mit im Zimmer waren, die wissen schon, was da ist und dann wurde da gemunkelt. Ja,
ja, ja, klar.
Und das sind Sachen, wo ich einfach denke, die müssen ja gar nicht sein, ja.
Kann man uns ja letztendlich auch das rosa Dreieck wieder aufnähen, oder?
So, ja. Wie gesagt, es gibt welche, die sind da ganz straff und sagen, hier, was soll denn der Mist, was ihr da macht? Und ich habe es dann halt wieder in einem Brief an diese Klinik gemacht und habe gesagt, also ihr stigmatisiert und diskriminiert mich und das tut mir weh. Ja. Und dann haben wir gesagt, oh, Entschuldigung, es war uns nie so bewusst, was das auslöst. Also drüber reden halte ich für wichtig.
Ja.
Und was ich auch nicht gut finde, ist ja, viele Positive sagen ja irgendwie, wenn draußen eine Arzthelferin sagt, ich habe Angst, ich kenne mich mit dem Thema nicht aus, ja, die dann irgendwie so sagen, ja, sie müssen das so alles wissen, sie sind im medizinischen Bereich, halte ich nicht für fair, ja, sondern ich denke, wir müssen denen die Möglichkeit geben, auch zu lernen, ja. Wir sind Experten in unserer Erkrankung und das kann man von anderen nicht immer erwarten, deswegen einfach auch so ein bisschen langsam auf die zugehen.
Es ist auch nicht so, dass dann jeden Tag 10 HIV-Positive in eine Praxis reinkommen, ja, das ist doch auch klar, also ich sage immer, miteinander reden und und dem anderen auch ein Nichtwissen zugestehen oder weil
halte ich für enorm wichtig.
Eben. Ja. Wenn wir jetzt auch schon im medizinischen Bereich wieder gelandet sind, wie war das dann für dich mit der Therapie? Also du hast die Diagnose bekommen. Und wie ging es dann weiter? Also du sagtest ja vorhin schon, du hast dann direkt schon die Medikamente letztendlich dabei gehabt. Ging das damals auch tatsächlich schon so schnell, dass man gesagt hat, hier so das und das und das Präparat so oft am Tag?
Es gab nicht so viele Medikamente, noch nicht in den 2000ern. Es gab schon ein paar mehr als in den 80ern. Die hatten ja gar keine Auswahl, da sind ja viele auch gestorben.
Ja, ja.
Aber es war irgendwie schon klar. Aber damals war es so, dass man Medikamente für ein Jahr nimmt und dann hat man eine Medikamentenpause gemacht.
Okay.
Das macht man mittlerweile wissenschaftlich nicht mehr. Und ich habe selber nach 2 Jahren, glaube ich, gesagt, ich will wieder Tabletten nehmen, weil ich viel zu viel Angst habe, dass ich jetzt plötzlich krank werde oder AIDS, Stadium AIDS bekomme, weil ich einfach sage, ich will leben. Ich will einfach, dann schlucke ich halt die Tablette. Ja. Und will keine Angst haben, dass ich irgendwann krank werde und dann ist es zu spät. Also war schon noch die Angst da, wie geht's weiter mit dem Leben?
Du sagst ja schon, die Therapien waren dann schon ein bisschen anders wie in den 80ern. Wie hat sich die Therapieform jetzt zu heute nochmal verändert?
Na, dass es immer weniger Tabletten wurden und dass halt auch dieser Zeitrhythmus nicht, früher musste man seine Uhr immer stellen, wann man welche Tabletten nimmt. Was in den 80ern haben die teilweise 15 Tabletten geschluckt, war es Frühstück durch.
Ja. Ja, ja, ja.
Und dann bei mir waren es halt irgendwie, glaube ich, schon 3 oder 4 Tabletten nur noch und jetzt ist es nur noch eine.
Ja.
Ja, aber das soll nicht davor, sozusagen soll nicht sagen, wow, ist ja kein Thema, also HIV ist ja gar nicht schlimm, ist eine Tablette. Das ist es eben nicht.
Ja, ja, Also dieser Irrglaube, der da vielleicht manchmal tatsächlich schon entsteht, ich glaube, den muss man immer wieder auch zurechtrücken, dass man da nicht in irgendwelche Leichtigkeiten verfällt. Nebenwirkungen, sag mal, ich weiß oder man weiß auch tatsächlich durch Filme, wie sei es jetzt Philadelphia, wie auch immer, da gibt es ja genug, dass es auch sehr, sehr, sehr viele Nebenwirkungen auch noch gab durch die Medikamente. Wie war das bei dir? Hat sich da jetzt irgendwie schwer was, sag ich mal, bemerkbar gemacht? Hattest du starke Nebenwirkungen oder hast du tatsächlich Glück gehabt?
Gar keine. Also die meisten, die Tabletten neu nehmen, haben ein bisschen einfach Magen-Darm, ja, dass der Körper sich dran gewöhnen muss. Und es ist ja eine Chemotherapie, die ich jeden Tag im Grunde schlucke, aber man hat kaum mehr Nebenwirkungen. Und wenn man Nebenwirkungen hat, gibt es so viele andere Möglichkeiten an Therapien, die man dann umstellen kann. Also das ist es, sag ich mal, zum Glück nicht mehr.
Wir sprechen auch jetzt gerade nochmal, beziehungsweise gleich nochmal dann auch über die sogenannte Nachweisgrenze und dergleichen. Und ja, ich habe da jetzt wieder was ganz Nettes für euch, Rosalén mit Genoqueno, auch relativ neu und auch ein ganz, ganz tolles Lied, gerade aus Spanien reingetrudelt. Und ja, der Felix Sien ist natürlich auch dabei. Und wir sind immer noch bei Radio MKW und Steve's Queer World. Der Ralf ist auch immer noch da, bisher hat er sich noch nicht auf den Weg gemacht. Er ist anscheinend noch gerne hier. Natürlich. Mag vielleicht auch an dem kleinen Caipirinha, den ich ihn mitgebracht habe, zur Bestechung.
Heute busy in Kopenau.
Ja, so busy, auch hier bei der Hitze im Studio, muss ich sagen. Doch, ja. Rolf, wir hatten jetzt gerade auch schon mal über die Therapie, die medizinische Therapie gesprochen. Wenn wir jetzt so sagen darf, du liegst jetzt unter der sogenannten Nachweisgrenze, was tatsächlich bedeuten würde, wenn du wollen würdest, könntest du oder hast du vielleicht auch Sex mit anderen Männern ohne auch Schutz? Das geht dann in diesem Falle, was halt eben auch nochmal für viele da draußen einfach die Message, auch wenn ihr mit einem HIV-positiven Menschen Sex habt, heißt das nicht, dass ihr euch automatisch ansteckt, weil sobald der, diejenige unter der Nachweisgrenze sind, ist keine Ansteckung mehr da. Wie lange ist das jetzt bei dir schon der Fall?
Also das Ziel der Therapie ist ja immer, unter die Nachweisgrenze zu kommen. Einfach mal, und dass halt die Viren da, sag ich mal, in Schach gehalten werden. Und das ist schon, also in 2004 war das noch kein Thema, aber das ist schon, sag ich mal, bestimmt 20 Jahre jetzt. Ja, die Nachweisgrenze wird ja immer weiter gesenkt, mittlerweile ist es sehr niedrig. Und es ist de facto so, dass ich keinen mehr anstecken kann. Ja, da gab es ja viel auch Studien dazu in der Schweiz und so. Und ich weiß auch noch früher, wo ich negativ war und dann hat er gesagt, ich bin positiv, pass auf, da gingen bei mir die Lichter aus. Und jetzt wirklich dieses Gefühl, ich kann keinen mehr anstecken. Und wir haben vielleicht auch eine gemeinsame Vereinbarung. Ich frage ja, manche nehmen ja die PrEP, manche sind selbst positiv. Oder manche sagen, nee, ich kenne mich aus und ich weiß, dass du mich nicht anstecken kannst. Wobei das aber kein Freifahrschein ist, unter der Nachweisgrenze zu sein, weil die Geschlechtskrankheiten und Hepatitis und sowas, das gibt es ja immer noch. Da schützt jetzt die Therapie nicht.
Das ist richtig, ja. Und da hatten wir ja auch schon hier die AIDS-Hilfe Hanau, mein Kind, sich da gehabt, diese Bille, die uns da ja sehr gut drüber aufgeklärt hat. Und ich sage halt oftmals so, der jugendliche Leichtsinn, ne, der da ja manchmal, oh, nimm doch PrEP, kann ja nichts passieren. Ja, man muss halt
Lust,
immer.
Die Lust ist halt da, und dann hält der Kopf irgendwie manchmal nicht so still.
Ja, das war ja früher mit dem Gummi so. Und jetzt noch den Gummi rausholen, gerne. Also auch da, Leute, seid vorsichtig. Es ist immer weiterhin Vorsicht geboten, weil es gibt halt eben dann nicht nur HIV, was man sich holen kann, sondern auch andere Krankheiten. Da schützt auch PrEP nicht vor. Und da wirst du uns auch nachher noch mal ganz kurz was zu sagen. Mich würde jetzt auch nochmal interessieren, auf deine Arbeit oder so auch so der soziale Weg, den du begangen bist, hast du dich auf der Arbeit dann doch deinen Kollegen gegenüber geoutet, weil du sagtest ja, ne, der eine gesagt, nee, und ich glaube, das ist auch jetzt wichtig, weil deshalb auch dieser Grund mit dieser verschleierten.
Also auf der Arbeit habe ich mich nicht mehr geoutet, außer jetzt vor 3 Jahren, glaube ich, beim Personalarzt. Da ging es mir darum, zum einen halt, ich habe ja eine Schwerbehinderung dadurch, und einfach halt, dass wenn es jetzt irgendwann vielleicht mal auf so einer Kündigungswelle, wenn irgendwas ist, man weiß ja nie, was passiert, wollte ich halt meinen Schwerbehindertenschutz, sag ich mal, auffahren.
Geld machen,
und
ja, ja, ja.
Wir sind in der Klinik sehr weit, was auch Mitarbeiter, die positiv sind, betrifft. Da gibt es Verfahren, wie wir damit umgehen. Und da habe ich gedacht, okay, ich vertraue mich der Personalärztin an, die es aber nicht weitererzählt. Und das war schon mal eine große Erleichterung, weil wir auch oft jetzt über das Thema sprechen, auch wenn vielleicht neue Kollegen kommen, die positiv sind, wo die sagt, hier kannst du vielleicht mal nach dem mitgucken, du kennst dich ja schon aus oder für ihn ist das was Neues. Also
okay.
Das ist, aber sonst bei Kollegen nicht mehr.
Okay. Und ich habe es jetzt gerade kurz angesprochen, wir hatten ja auch tatsächlich so, wer ganz fleißig mitverfolgt, die Queer Steve World, Steve's Queer World, oh Gott, die Seite ein bisschen mitverfolgt, der hat vielleicht gemerkt, dass so einen Tag lang ein anderer Post von Samstag auf Sonntag nochmal da war und du gesagt hast, oh, ich glaube, man erkennt mich doch zu gut. Also ein bisschen Bammel ist dann doch tatsächlich noch da. Also ich habe ja das Bild dann mit reingenommen, mit dem Schild, mit HIV kann ich leben, mit dem Versteckspielen nicht. Aber du hast für dich tatsächlich noch nicht so diese...
Nee, es ist einfach eine gewisse Angst einfach noch da, dass einfach bestimmte Menschen, auch aus dem Kollegenkreis oder sowas, durch die sozialen Medien halt irgendwie das jetzt rauskriegen könnten. Und ich nicht weiß, wie die reagieren. Und das ist so meine Angst. Kann sein, dass sie sagen, Mensch, das ist überhaupt nicht schlimm. Also heutzutage ist das kein Thema. Ja. Kann aber auch irgendwie ganz anders sein, dass ich komisch angeguckt werde und irgendwie so eine Sonderbehandlung erfahre oder so.
Ja.
Und da habe ich einfach noch Angst. Da gibt es, wie gesagt, andere, die brechen davor. Und ich schaffe es einfach in der Form nicht. Aber mit diesem Plakat, ich habe 2016 an der Welt-AIDS-Kampagne teilgenommen hier in Deutschland. Und dann gab es ja dieses Plakat, was du eben gesagt hast.
Ja.
Und da dachte ich auch schon, ich bin dann durch meinen Ort gefahren hier im Josko und dachte, da hängt das Plakat Mitte im Dorf. Ja. Also hoffentlich kennt mich keiner. Ja. Und das ist aber auch eine Botschaft. Wie schlimm ist das? Warum kann ich nicht frei sagen? Hier, ich bin positiv, mir geht's gut, ich kann alt werden, so alt wie du und andere auch.
Ja.
Und dass ich es halt durch Sex bekommen habe, ist halt so.
Ja, es gibt halt immer so, sag ich immer so, diese engstirnigen Leute immer noch, ja, und da kommen wir auch wieder dann wieder zurück zu der Ausgrenzung, Stigmatisierung und Diskriminierung und deshalb ist es auch wichtig, das einfach hier auch nochmal ganz, ganz deutlich zu machen, es gibt keinen Grund dafür. Der eine holt sich das beim Sex, der andere holt sich Corona, weil er jetzt unbedingt irgendwie nach Wuhan oder weiß Gott wo in den Urlaub fahren musste. Dann kann ich auch jeden stigmatisieren, jetzt weil er in Ischgl war oder jetzt jeder, der nach Mallorca fliegt. Ja, Leute, also da draußen, es gibt keinen Grund. Diejenige können euch nichts tun, nichts anstecken und von daher einfach so behandeln, wenn jemand Laktoseintoleranz hat.
Genau, das ist ein gutes Beispiel.
Du,
bin ich übrigens auch.
Ah, Jesus, hast auch überall hier geschrien, gell? Du hast jetzt, dein Engagement auch in so ein bisschen mit reingebracht, beziehungsweise ich bringe es jetzt mit rein und du bist auch engagiert, was jetzt diesen Bereich betrifft, die AIDS-Hilfe zum Beispiel, da hast du dich mit engagiert. Ist das so für dich dieses, ich gebe was zurück oder ist es auch, weil du sagst, ich habe einige schlechte Erfahrungen gemacht und ich möchte hier einfach den positiven Menschen helfen. Ja, gibt ja verschiedene Anlaufstellen, die AIDS-Hilfen. In Frankfurt gibt es eben auch Kneipen, das Switchboard und so weiter, wo sich auch, was ursprünglich ja tatsächlich mal als ein Treffpunkt der positiven Menschen oder hauptsächlich Männer.
Und die AIDS-Kranken.
Ja, ja. Wo ich auch eine Frau schon habe kennengelernt, die da wirklich seit vielen, vielen, vielen Jahren da unterstützt und auch selber damals stigmatisiert haben, weil sie da bei den AIDS-Kranken geholfen hat. Ja. Wie kann man dann, oder wie denkst du, hat sich das so verändert in Hinsicht von Weggehen und Leben als positiver Mensch? Suchen die sich noch untereinander?
Also ich muss sagen, ja.
Ja, okay.
Also sag ich mal, was das soziale Engagement betrifft, war es für mich einfach irgendwie klar, mit der Infektion will ich einfach auch anderen helfen, die einfach, sag ich mal, vielleicht auch Ängste haben oder sich nicht outen, aber halt auch, sag ich mal, innerhalb der Community, dann wie gesagt, bei der AIDS-Hilfe, der Frankfurter AIDS-Hilfe, bei der deutschen AIDS-Hilfe mache ich halt mit. Und Und ich halte es wichtig, dass Leute auch, die positiv sind, mit einem anderen Positiven so auf einem, sozusagen auf einem Blickwinkel auch zusammen sind. Weil ich kann mit einem Freund darüber sprechen, der nicht betroffen ist, der mir aber auch wichtig ist. Aber ist was anderes, wenn ein Positiver mit einem Positiven spricht. Und bin ja auch viel dann im Waldschlössen und so Sachen. Und das hilft mir einfach. Ich habe ganz, ganz tolle, wunderbare Menschen dadurch kennengelernt. Mhm, ja, die hätte ich wahrscheinlich nie kennengelernt, wenn ich nicht positiv geworden wäre.
Das ist auch oft
auch
so,
wieder keine Freiheit zu sagen, oh ja, das ist ja ein Grund.
Ja.
Aber das ist einfach so eine Unterstützung, die du halt gegenseitig gibst. Einfach, wenn du vielleicht diskriminiert wurdest oder stigmatisiert wurde, einfach sagst, ach, das war irgendwie doof gestern wieder beim Zahnarzt.
Ja, klar. Ja. Ja, natürlich, das ist auch, ich sag mal so, ich habe so ein Problem, ich habe eine Panikstörung, das kann keiner verstehen. Mhm. Ja, der es nicht kennt, der nicht weiß, wie eine Panikattacke sich anfühlt oder wie es ist, wenn man Angstzustände hat, der sagt dann, ja, ich kann es nicht nachvollziehen. Sag ich, ja, das musst du auch nicht. Sei einfach nur da für mich. Ja, das ist so dieses.
Oder stell dich nicht so an, also sowas, weißt du, und das brauchst du ja in dem Moment überhaupt nicht.
Eben, genau. In Bezug auf Anlaufstellen und ein paar Tipps, da kommen wir gleich noch dazu. Da gehen wir auch nochmal auf das Thema Einpräp und du hast noch das ein oder andere Projekt und Anlaufstellen da. Wir quatschen heute ziemlich lange und ich komm hier gar nicht mit den Titeln hinterher. Leute, also morgen müsst ihr euch dann die Playlist dann ziehen, die ich euch poste. Aber jetzt kommt erstmal Sion, Lennox und Lenati Natasha de Mueves. Palabras von Chinoa und wir machen hier weiter mit Steve's Queer World. Der Ralf hat uns jetzt schon so viel über sein Schicksal, sagen wir es jetzt einfach mal so, erzählt und da auch nochmal vielen, vielen Dank für. Jetzt gehen wir nochmal von dir zu anderen und zwar hast du auch tatsächlich nochmal ein paar Tipps mitgebracht mit Anlaufstellen und wo sich Leute hinwenden können und auch nochmal zum Thema PrEP. Ich denke, da fangen wir mal damit an, weil das nochmal jetzt so eigentlich nicht für die, oder ja, es ist ja letztendlich eine Art Schutz, sage ich mal.
Es ist Safer-Sex-Methode.
Genau. Ja. Du kannst uns da recht gut noch mal was zu sagen.
Also PrEP bedeutet ja im Grunde übersetzt eine Präexpositionsprophylaxe, also eine Vorsorge vor einer möglichen HIV-Infektion.
Mhm.
Und es wird als eine Safer-Sex-Methode gekennzeichnet. Wie du ja vorhin auch gesagt hast, wenn ich unter der Nachweisgrenze bin, bin ich auch nicht mehr infektiös. Das ist zum Beispiel bräuchten jetzt Partner, ein negativer und positiver Partner, die bräuchten an sich kein Kondom mehr nehmen, weil da einfach ein Schutz besteht. Es gab auch noch keine Infektion. Das wurde auch schon festgestellt. Und die PrEP wurde letztendlich auch geschaffen für Leute, die ein erhöhtes HIV-Risiko haben. Also oft halt auch, sage ich jetzt mal, unter anderem schwule Männer, die halt vielleicht auf Partys gehen oder sowas.
Viele One-Night-Stands und Gangbangs und ja.
Ja, kenne ich mich jetzt nicht so aus, aber so in der Richtung. Aber da geht es wirklich darum, das Ziel ist letztendlich HIV sozusagen, dass es kein HIV mehr gibt. Und die PrEP wird, wie gesagt, genutzt, entweder man kann jeden Tag eine Tablette nehmen, um dann letztendlich einen Schutz zu bekommen. Oder manche machen das dann auch einfach vor Partys, wenn sie dann irgendwie ganz viel, was du eben so an Namen genannt hast, was für Partys es da gibt. Das nehmen, da gibt es bestimmte Regeln und das muss aber verordnet werden. Und alle 3 Monate müssen Tests gemacht werden, zum Beispiel auch auf Geschlechtskrankheiten, was wir ja gesagt haben.
Ja.
Schützt vor HIV, aber die Geschlechtskrankheiten muss man natürlich trotzdem aufpassen.
Genau.
Ja, und es ist schön, dass das jetzt auch von den Kassen bezahlt wird, weil es ist ja Sex, ne, ist erstmal was Schmutziges.
Ja,
aber es wird auch bezahlt, um letztendlich einfach vor HIV zu schützen und vor steigenden Zahlen.
Ja. Dann haben wir auch, sag ich mal nochmal, was Anlaufstellen betrifft, da hast du ja schon gesagt, vorhin hattest du einige tatsächlich genannt, aber um die jetzt nochmal kurz hervorzuheben.
Zusammenfassend vielleicht.
Genau, einfach. Ja.
Also ich empfehle immer, wenn die Diagnose kommt, dass du positiv bist, die Welt geht nicht unter, ja. Ich empfehle immer, sich einfach einem sehr guten Freund erstmal anzuvertrauen, der muss jetzt nicht positiv sein. Dann sollte man gucken, ob es vielleicht positive Freunde gibt. Manche wollen jetzt nicht unbedingt den nächsten Freund, den man so kennt, der positiv ist, sondern wollen eher neutral bleiben. Das gibt's auch. Ich empfehle immer dann auch zu den niedergelassenen AIDS-Hilfen zu gehen. Die können einem Adressen und Tipps geben und einfach im Gespräch dann einfach weiter vermitteln. Immer in eine Facharztpraxis, also nicht irgendwie, sag ich mal, zum Landarzt oder so gehen. Es gibt Schwerpunktpraxen, die sich einfach mit den Therapien auskennen. Und ich empfehle zum Beispiel auch das Buddy-Projekt, das, was ich vorhin gesagt habe, Positive sprechen mit Positiven. Wir können ja vielleicht am Ende die Adressen, kann man vielleicht ein Foto machen oder irgendwie sowas.
Genau, ich kann die auch gerne morgen online stellen.
Oder sowas. Genau. Mhm. Genau, und ich leite selber aber auch in Frankfurt eine positive Gruppe, Rhein-Main mittlerweile, es geht runter bis Mannheim, weil da unten sich auch welche nicht outen wollen, die kommen dann halt lieber nach Frankfurt.
Ja, klar. Ja.
Also das gibt es immer noch. Und das Wichtigste ist, sich ganz, ganz oft testen lassen. Je früher ich die Diagnose finde und bekomme, umso besser kann ich sie behandeln. Und wie gesagt, wir wollen, dass das HIV eigentlich fast gar nicht mehr vorkommen soll. Und deswegen, Leute, lasst euch testen.
Ja. Wir hatten vorhin schon mal kurz drüber gesprochen, das Waldschlösschen bietet verschiedene Seminare zum Beispiel an und auch für, na, sowohl, ich glaube, für Prävention als auch schon dann für positive, die haben sogar viel, viel mehr. Also wer jetzt nicht von dem Thema betroffen ist, die haben da gibt es die schwule Väter, da gibt es die schwulen Väter, die fasten, die Schwulen, die fasten. Also da gibt es tatsächlich sehr,
alles,
sehr viel.
Alles mögliche, viel mit HIV, das waren ja die Geschichte vom Waldschlösschen letztendlich. Also positiven Treffen gibt es da viele, aber wie gesagt, auch die, alles, was die bunte, queere Community betrifft, die Themen werden dort auch behandelt, schwule Lehrer, wie du eben gesagt hast, und. Also es ist ein ganz, ganz tolles Programm, waldschlösschen.org.
Und die haben es tatsächlich auch geschafft, dass sie weitermachen können, weil das stand auch mal auf der Kippe.
Ja. Ja. Und das war so schön, die waren ja in der Not und dann haben ganz, ganz viele Geld gespendet und jetzt konnten sie ihre Mitarbeiter auch halten.
Sehr
und das
geil. Ist toll. Ja, ist auch echt toll dort. Ich wollte noch mal ganz kurz fragen, so, du bist ja auch, wie du schon sagst, so, du leitest eine positiven Gruppe, du bist auch in der Szene immer wieder mal unterwegs und arbeitest ja auch in der Szene. Hast du das Gefühl, dass inzwischen der Trend wieder dahin geht, unvernünftiger zu werden, unvorsichtiger ist, weil man denkt, oh, ist ja PrEP und ne, kann man da so eine Tendenz wieder erkennen? Ich sag mal, bei Corona ist es ja genauso.
Also sagen wir, Tendenz, sag ich mal, die HIV-Zahlen steigen meines Wissens nach nicht, aber die Geschlechtskrankheiten nehmen wieder Form an, dass es mehr werden. Ich glaube, gerade so bei Jüngeren, dass die halt schon vielleicht auch so denken, also was ich auch gehört habe, irgendwie ist eine Tablette ist überhaupt nicht schlimm. Ja? Mhm. Aber wir wissen ja nicht, ob es schlimm ist. Wir werden ja auch alle älter, sag ich mal,
richtig,
zum Glück.
Ja.
Und wir haben oft in der Gruppe so das Thema, habe ich jetzt, was weiß ich, die Beschwerden, die ich jetzt habe, liegen die an HIV oder liegen die an meinem Alter?
Mhm.
Und das kann man mittlerweile gar nicht mehr trennen. Aber es ist kein Freifahrtschein, dass man sagt, eine Tablette und macht ja nichts.
Ja.
Es ist nicht immer noch eine Chemotherapie, die man da
eben
schluckt.
Wir haben jetzt noch mal ganz kurz Musik, denn die Zeit ist schon wieder fast vorbei. Es ist unglaublich. Ich muss tatsächlich drüber nachdenken, ob ich nicht auf 3 Stunden ausweite. Du kriegst in der Zwischenzeit dein Mützchen und in der Zwischenzeit kommt dann noch mal ganz tolle Sommermusik.
Fein.
Mile von Katy Perry, das Neueste von ihr. Die ist ja auch schwanger. Die hat auch nicht aufgepasst.
So schnell geht's.
Ne? So schnell geht's. Ich... Im Endeffekt, Ralf, wir können uns nur noch verabschieden. Ein kleines Fazit von dir so, vielleicht so, ja, einfach nochmal so nach draußen an die Zuhörer.
Also ich muss sagen, mir geht's gut. Ich habe mich mit der Krankheit abgefunden. Ich bin chronisch krank, das ist so, ja. Aber ich kann damit sehr gut leben und es ist nicht mehr mein Mittelpunkt. Ich weiß, dass da morgens irgendwie halt eine Tablette genommen werden muss. Ich versuche so damit umzugehen, dass es mir gut geht. Ja?
Ja.
Und es muss einfach nicht jeder wissen. Und was ich einfach nur mal einfach euch mitgeben will, wirklich nochmal, lasst euch testen, so oft wie es geht. Je früher man die Infektion findet, umso besser ist es. Wie gesagt, da gibt es ja auch noch ein paar Adressen raus, wenn Leute irgendwie noch Fragen haben oder so, oder auch Fragen jetzt nochmal direkt an mich, kannst du Kontaktdaten dann über dich rausgeben und redet über das Thema und versucht die Leute nicht irgendwie zu diskriminieren oder irgendwie zu sagen, ach, ist ja gar nicht schlimm.
Ja.
So.
Jeder,
keine Angst.
Das ist dann trotzdem mein Päckchen und ich kann es einfach nicht oft genug wiederholen. Die Berührungsängste sind total ich sag's jetzt mal ganz deutlich, sind für den Arsch, weil es gibt gar keinen Grund dafür.
Für manche,
ja, der Bob, es ist vielleicht auch schön, ja, aber nein, aber ganz ehrlich, Leute, es gibt keinen Grund irgendwie da geschockt zu sein oder sonst irgendwas. Keine Ahnung, ich gehe mit Ralf genauso um wie mit jedem anderen, auch wenn ich ihn sehe. Und ja, wie ich schon sagte.
Es ist so, wie es ist. Ich kann es nicht ändern. Ja, ich kann damit leben jetzt. Und klar sollen wir alle aufpassen. Aber wenn es passiert, ist es kein Todesurteil.
Genau. Ja. In diesem Sinne, ihr Lieben da draußen, ich wünsche euch eine schöne Woche. Jetzt muss ich ja ganz frech sagen, ich gehe in die Sommerpause. Nächste Woche gibt es dann entweder Musik oder vielleicht wird der Sender noch mal ein paar Wiederholungen spielen in den nächsten 4 Wochen. Ja, ich mache jetzt Sommerpause, damit ihr mal Ruhe vor mir habt, ich vor euch.
Dann war ich das Letzte, oder was?
Dann du warst das Letzte, genau. Nein, aber ich bin ab dem 31. August wieder da. Wenn ich mich recht entsinne, habe ich das Open Mind Ensemble da, zumindest den Olli Becker und ein paar Leutchen, die drehen ja gerade einen Film über Ausgrenzung, gerade wegen Homosexualität und dergleichen. Also es heißt, nach den spannend weiter, ich werde euch auf dem Laufenden halten. Ich werde morgen tatsächlich auch die Tipps vom Ralf nochmal posten über die Steve's Queer World Seite. Und wenn ihr da tatsächlich Fragen haben solltet oder Kontakt zu Ralf aufnehmen möchtet, dann meldet euch über Facebook, über Instagram und dann gebe ich das gerne weiter. In diesem Sinne, ich wünsche euch einen wunderschönen, sonnigen und relaxten August. Denkt ab und zu mal an mich, ich denke vielleicht mal an euch und habt eine gute Zeit. Ich werde sie auf jeden Fall haben und ich freue mich wieder auf euch dann ab dem 31. August. Ralf, vielen, 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 vielen Dank, dass du so offen darüber gesprochen hast und
Ich bedanke mich bei dir, dass ich die Möglichkeit hatte.
Aber immer wieder gerne.
Ich wünsche allen eine gute Nacht.
Ja. Dir auch und einen guten Nachhauseweg, trotz Kai Perenia, wenn man das so sagen kann. Ne? Leute, hier kommt jetzt nochmal Aya Nakamura, um Gottes Willen, Jaja mit Maluma und danach gibt es nochmal ein bisschen Musik. Ich muss euch mal gucken, was ich euch noch raussuche. Ciao, Aloha.
Das war Steve's Queer World aus dem Studio von Radio MKW. Niemand hat an der Uhr gedreht. Es ist tatsächlich schon so spät. Nächste Woche, gleicher Sender, gleicher Sendeplatz, wird wieder queerer Talk gemacht. Aloha!